Ich möchte heute über den Psalm 45 sprechen. Und ich weiß nicht, ob ihr das gerade schon gemerkt habt, da geht es um eine Liebesgeschichte zwischen einem König und einer Prinzessin. Es geht um Hochzeit und ich wage mich da selber auf dünnes Eis. Ich bin noch nicht verheiratet und ich nehme an, die meisten von euch haben da schon ein bisschen mehr Erfahrung als ich, was Ehe angeht, was Hochzeit angeht. Aber ich will es heute trotzdem wagen. Und ich würde gerne zum Anfang den Psalm nochmal lesen, weil er ja doch recht lang ist. Und ich lese mal aus der NGÜ. Vielleicht noch kommunikativer, dann hat man noch ein bisschen anderes Bild darauf. Für den Dirigenten, hier, ich hab das auch auf Folie, müsste funktionieren, das war die falsche Richtung, so rum, wunderbar. Für den Dirigenten, auf die gleiche Weise wie das Lied Lilien zu begleiten, von den Korachitern, ein kunstvoll gestaltetes Lied, ein Liebeslied. Mein Herz ist erfüllt von schönen Worten, dem König will ich meine Lieder vortragen. Meine Zunge gleicht der Feder eines schreibgewandten Menschen. Das ist quasi so der Hintergrund zu dem Psalm. Derjenige, der den schreibt, der stellt sich kurz vor. Im nächsten wird jetzt der König beschrieben, der Bräutigam. Du bist weitaus schöner als alle anderen. Über deine Lippen kommen Worte voll Anmut. Denn Gott hat dich gesegnet für immer und ewig. Gürte dein Schwert um die Hüfte, du tapferer Held. Umgib dich mit deiner Majestät und Pracht. Ja, in deiner Majestät sei stark und zieh aus für die Wahrheit, für Gerechtigkeit und Güte. Verschaffe dir Achtung durch gewaltige Taten, die du mit deinem mächtigen Arm vollbringst. Deine Pfeile sind spitz und scharf. Ganze Völker werden dir unterliegen. Deine Geschosse treffen deine Feinde mitten ins Herz. Dein Thron, göttlicher Herrscher, hat für immer Bestand. Das Zepter in deiner Hand ist Zeichen für deine gerechte Herrschaft. Du liebst das Recht. Und alle Gottlosigkeit ist dir verhasst. Deshalb hat Gott, dein Gott, das Salböl der Freude in solcher Fülle über dir ausgegossen, wie bei keinem deiner Gefährten. Deine Gewänder duften nach Myrrhe, Aloe und Cassia, so als seien sie daraus gemacht. Aus Palästen von Elfenbein verziert, erfreuen dich Klänge mit Saiteninstrumenten. Königstöchter gehören zu deinem Hofstaat. Zu deiner Rechten steht die Königin, geschmückt mit feinstem Gold aus Ophir. Das ist alles der König, der beschrieben wird. Und jetzt geht das Bild rüber und beschreibt die Prinzessin. Höre, Tochter, siehe her und schenke mir ein offenes Ohr. Denke nicht zurück an dein Volk und an dein Elternhaus. Wenn der König dich zu sehen wünscht, beeindruckt von deiner Schönheit, dann komm und verneige dich vor ihm. Er ist ja nun dein Herr. Die Bewohner von Tyrus bringen dir ihre Geschenke. Deine Gunst suchen selbst die reichsten Völker. Herrlich geschmückt steht die Königstochter in ihren Gemächern bereit. Mit Gold durchwirkt ist ihr Kleid. In Gewändern mit bunten Stickereien wird sie zum König geleitet. Brautjungfern sind ihr Gefolge. Auch ihre Gefährtinnen werden vor dich, den König, geführt. Freude und Jubel begleiten den Hochzeitszug. So ziehen sie ein in den Palast des Königs. An die Stelle deiner Väter, o König, werden deine Söhne treten. Auf der ganzen Erde wirst du sie zu Herrschern einsetzen. Deinen Namen will ich allen Generationen bekannt machen. Darum werden die Völker dich preisen für immer und ewig. Die Korachiter, die hier am Anfang erwähnt werden, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, ob ihr da was drüber wisst, das ist eine Familie aus dem Stamm der Leviten. Die Leviten waren im Alten Testament diejenigen, die dafür verantwortlich waren, am Palast, am Tempel des Königs zu dienen. Die waren dafür zuständig, die Opfer vorzubereiten und all diese Sachen. Und die Korachiter, diese Familie im Stamm der Leviten, die war dafür verantwortlich, am Tempel zu singen, zur Ehre Gottes. Die waren prophetisch begabt, haben prophetische Lieder geschrieben und haben damit Gott Ehre gegeben. Und um den Text zu verstehen, müssen wir erstmal drüber nachdenken, was bedeutet eigentlich Prophetie? Weil es gibt bei Prophetie zwei Formen. Das eine, das ist was, das finden wir sehr oft in der Bibel. Das ist, wenn jemand Gottes Wahrheit bekennt und Gottes Wahrheit ausspricht in der Form, die er eigentlich nicht aus sich selber bekommen kann. Ein Wissen über Gott, ein Wissen über eine Wahrheit, die nicht von uns kommt. Das muss gar nicht mal in die Zukunft sein. Und das sehen wir ganz oft in der Bibel, dass Aussagen über Gott getroffen werden. Gott ist gütig, Gott ist gnädig, Gott ist ein Gott der Liebe. Das ist was, was wir einfach so aus der Natur nicht ablesen können. Derjenige, der das weiß, hat es von Gott aufs Herz gelegt bekommen. Das ist eine Form von Prophetie. Und die andere Form von Prophetie, das ist das, was wir damit öfter in Verbindung bringen. Das ist eine Prophetie, die in die Zukunft gerichtet ist. Irgendwas, was in der Zukunft passieren wird, was wir jetzt noch nicht wissen, was wir jetzt noch nicht kennen. Und bei diesen Prophetien, die in die Zukunft gerichtet sind, gibt es ein paar Sachen zu beachten, um die zu verstehen, weil die Bibel voll davon ist. Gerade zum Beispiel in der Offenbarung, da finden wir sehr viel, was schwierig zu verstehen ist. Und zwar liegt es daran, auf der einen Seite, das ist wie mit einem Gebirge. Ich als Münchner darf den Vergleich benutzen. Ich weiß nicht, ob ihr auch schon Berge gesehen habt. Aber wenn man Gebirge von weit weg sieht, dann schaut es so aus, als wäre das ein zweidimensionales Bild. Ein Berg neben dem anderen. Es schaut aus, als wären sie alle nebeneinander. Und wenn man näher hinfährt und dann selber in die Berge geht, dann merkt man, die sind kilometerweit auseinander und hintereinander. Und eigentlich ist es ein dreidimensionales Feld, wo lauter Berge drinnen stehen. Und die sind nicht alle nebeneinander. Und so ist es mit den Prophetien auch. Derjenige, der eine Prophetie beschreibt, der beschreibt ein Bild. Und es schaut so aus, als wäre das alles nebeneinander. Und es schaut so aus, als würde das alles gleichzeitig passieren. Und wenn es dann soweit ist, dann merken wir, dass in Wirklichkeit das auch dreidimensional ist. Die einzelnen Punkte, die einzelnen Gipfel, die da erwähnt wurden, die sind nicht alle in einer Ebene, sondern die kommen nacheinander. Und das bedeutet, dass wir, um Prophetien zu verstehen, auch wissen müssen, dass sie nicht auf einmal komplett eintreten müssen. Es ist so bei den Prophetien, dass es einen Unterschied gibt zwischen einer partiellen Erfüllung, also einer Erfüllung, die noch nicht vollständig ist, und dann der vollständigen, vollkommenen Erfüllung. Ich lese mal kurz eine Prophetie vor, um das zu verdeutlichen. Aus Sacharja 13, da steht, an jenem Tag wird im Haus David und den Bewohnern von Jerusalem eine Quelle geöffnet gegen Sünde und Unreinheit. Und an jenem Tag spricht der Herr der Herrscher, rotte ich die Namen der Götzen aus im Land, und ihrer wird nicht mehr gedacht. Und auch die Propheten, damit sind Lügenpropheten gemeint, und den Geist der Unreinheit schaffe ich aus dem Land. Das ist eine Prophetie. Und es schaut so aus, als würde das alles am gleichen Tag passieren. Es schaut so aus, als wären es lauter Elemente, die gleichzeitig passieren. Und jetzt aus unserer Perspektive wissen wir, die Quelle gegen unsere Schuld, die ist schon aufgetan. Jesus ist am Kreuz gestorben, das ist schon passiert. Aber der zweite Teil der Prophetie, dass die Götzen ausgeräumt werden, dass Lügenpropheten ausgeräumt werden, dass andere Religionen ausgeräumt werden, das ist noch nicht erfüllt. Und wir wissen, das wird noch passieren. Und so ist es mit Prophetien ganz oft, dass sie teilweise schon erfüllt sind und sich erst komplett erfüllen werden, wenn Jesus das zweite Mal wiederkommt. Und ein letzter Punkt, der auch damit reinspielt, ist, dass unsere Sprache ganz oft gar nicht ausdrücken kann, was in der Zukunft passieren wird. Wenn hier, nehmen wir mal an, in der Zeit, wo es noch keine Autos gab, verspricht ein Vater seinem kleinen Sohn, wenn du die Schule geschafft hast, dann kaufe ich dir ein Pferd, ein Fortbewegungsmittel, mit dem du dann alleine selbstständig reisen kannst. Und der Sohn wächst auf und irgendwann erfindet jemand ein Auto. Und als der Sohn dann alt genug ist und seinen Schulabschluss macht, da kauft der Vater ihm kein Pferd, sondern ein Auto. Und dann ist es nicht so, dass der Vater gelogen hat. Obwohl er Pferd gesagt hat, hat er nämlich das Transportmittel gemeint. Und so ist es ganz oft auch, dass die Prophetien in der Bibel, die meinen eine Idee, einen Gedanken und nicht unbedingt das, was wörtlich in dem Bild verwendet wird. Und so hat der Vater in dem Beispiel nicht gelogen, weil er das Transportmittel Auto das, oder Transportmittel grundsätzlich die Idee gemeint hat und nicht zwangsläufig Pferd. Und warum das alles wichtig ist, das liegt daran, dass das ist ja ein Psalm aus dem Alten Testament und es ist wichtig, wie wir das Alte Testament lesen und verstehen. Dass wir das Alte Testament brauchen, um das Neue Testament zu verstehen, ist ja klar. Im Alten Testament werden ganz viele Denkmuster und Strukturen aufgezeigt, zum Beispiel die ganzen Opferriten, das Passafest, das Sabbatgebot, all diese Sachen, die im Neuen Testament wichtig sind, die können wir nur verstehen, wenn wir das Alte Testament gelesen haben und verstehen. Aber es gibt noch eine zweite Richtung. Und zwar sagt Jesus in der Bergpredigt, denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz oder die Propheten, damit ist das Alte Testament gemeint, außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um außer Kraft zu setzen, sondern um zu erfüllen. Was damit gemeint ist, ist, dass Jesus die Erfüllung von ganz vielen Prophetien, eigentlich von den meisten Prophetien im Alten Testament ist und dass dadurch ganz viel im Alten Testament einen neuen Sinn bekommt, weil alles auf Jesus hinzulesen ist. Und so sind viele Prophetien und viele Texte im Alten Testament plötzlich ein Hinweis auf Jesus. Und wir sehen es im Neuen Testament ganz oft, dass Passagen aus dem Alten Testament aufgegriffen werden und ganz neu interpretiert werden. Und alles als Zeichen auf Jesus hin gedeutet wird. Da ist zum Beispiel die Sache mit dem Auszug aus Ägypten. Das ist nur ein kleines Beispiel. Da gibt es eine Stelle und da sagt Gott, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen, im Alten Testament. Und jeder dachte, natürlich, damit ist der Auszug aus Ägypten gemeint. Aber im Neuen Testament wird es aufgegriffen und auf Jesus gedeutet, weil Jesus ja auch als Kind nach Ägypten geflohen ist und dann aus Ägypten wieder zurückgekommen ist. Und so sind ganz viele Sachen im Neuen Testament, die das Alte Testament neu aufgreifen und wo man lernt und sieht, dass das Alte Testament ganz oft auf Jesus hindeutet und ein Hinweis auf Jesus ist. Und so sollte unsere erste Frage, wenn wir einen Bibeltext lesen, auch wenn wir einen Bibeltext im Alten Testament nicht sein, lesen, sollte nicht sein, was sagt mir der Text persönlich, sondern was sagt der Text über Jesus? Weil eigentlich fast jeder Text, auch im Alten Testament, eine Aussage über Jesus enthält. Warum das so wichtig ist, ist, weil der Text auch nicht nur eine Hochzeit beschreibt. Da geht es nicht nur um einen großen König aus Israel, der eine Prinzessin heiratet, sondern da geht es um deutlich mehr. Und bei dem Psalm ist es relativ einfach, weil im Neuen Testament der Psalm zitiert wird. In Hebräer 1, da wird exakt genau der Vers aufgegriffen. Der wird wörtlich 1:1 zitiert und wird da auf Jesus hingelesen. Und was sich daraus ergibt, ist, dass damit Jesus gemeint ist, was hier für eine Beschreibung verwendet wird. Und auch dieser ganze Gedanke, Braut und Bräutigam, wird ja auch an anderer Stelle immer wieder aufgegriffen und auf Jesus hingelesen und wird auf Jesus hin verstanden, dass Jesus der Bräutigam ist und wir als Gemeinde sind die Braut. Und in diesem Blickwinkel möchte ich den Text jetzt mit euch ein bisschen durchgehen. Ich möchte erstmal ein bisschen über den Bräutigam reden, was wir aus dem Text über Jesus lernen können und dann im Folgenden auf die Braut eingehen, was für uns als Gemeinde gilt. Genau. Ich finde, wenn man den Text liest, dann schlagen einem da ein paar Ausdrücke richtig ins Gesicht, die springen einem richtig in die Augen. Da sind so große Worte dabei, die Jesus beschreiben. Er ist der König mit Majestät und Pracht, der Krieger mit Schwert und mit spitzen Pfeilen, der ewig währende Thron und die gerechte Herrschaft. Das sind sehr, sehr prägnante Worte. Aber ich will jetzt in eine Richtung gehen, die wir vielleicht als Christen manchmal ein bisschen vernachlässigen. Und zwar ist das diese kompromisslose, diese radikale und kriegerische Einstellung oder Komponente von Jesu Charakter, die wir manchmal vielleicht außer Acht lassen. Jesus ist der Gott der Liebe, aber Jesus hat auch andere Seiten, wie hier beschrieben werden. Und darauf möchte ich jetzt ein bisschen eingehen. Der erste Punkt, wenn man da so über die treffenden Pfeile und das scharfe Schwert liest, das ist das Erste, was mir auf jeden Fall als erstes in den Sinn gekommen ist, ist die Stelle in Jesaja 55, Vers 11. So ist es auch mit meinem Wort, das meinen Mund verlässt. Es kehrt nicht leer zu mir zurück, ohne zu bewirken, was ich will und das zu erreichen, wozu ich es ausgesandt habe. Gottes Wort, was die Herzen der Menschen trifft, was direkt in die Herzen der Menschen trifft und ankommt. Und damit wird Jesus hier verglichen. Und es ist spannend, weil Jesus ja selber über sich das Gleiche sagt. Jesus sagt, ich bin das fleischgewordene Wort. Und Jesus sagt auch, dass er dieser Punkt der Entscheidung ist. Dass er für die einen der Eckstein ist und für die anderen der Stein des Anstoßes. Und das heißt, dass Jesus, der hier beschrieben wird, dass Jesus ein Punkt der Entscheidung ist, dass an Jesus es keinen Weg vorbei gibt. Jesus ist nicht jemand, der ein weiterer Weg ist, um ein gutes Leben zu haben oder um gerettet zu werden, sondern Jesus ist der eine einzige Weg. Jesus ist der einzige Punkt quasi. Es gibt keinen anderen Weg, es gibt keinen Kompromiss. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon erlebt habt, wenn ihr mit Leuten im Gespräch seid, egal ob man evangelistisch unterwegs ist oder irgendwo im Austausch mit anderen Religionen, über einen Gott und dieses Prinzip eine höhere Macht, da muss man mit niemandem streiten. Eigentlich weiß jeder, dass es irgendwie irgendeine Art von höchster Macht gibt. Sogar die Nazis haben an die Vorsehung geglaubt. Dieses Prinzip, es gibt was Göttliches, es gibt einen höchsten Gott, das ist in fast jeder Religion so. Aber den Anspruch, den Jesus stellt, das ist ein anderer. Jesus stellt den Anspruch, dass er der eine Weg ist, dass er der einzige Weg ist und dass nur durch ihn wir zum Vater kommen können und Heil und Erlösung finden. Und damit ist an Jesus ein Punkt der Entscheidung nötig. Er hat das Wort, was nicht leer zurückkommt. Und was sein Wort macht, ist, dass es uns entweder zum Leben dient, dass wir dadurch Gott kennenlernen und zu Gott kommen, oder es wird uns zum Gericht. Wir erkennen durch sein Wort, wer Jesus ist, und lehnen Jesus ab. Dann wird es uns zum Gericht. Aber sein Wort kehrt niemals leer zurück. Wenn wir den Leuten von Jesus erzählen, dann wird es immer einen Einfluss haben. Aber es geht noch weiter. Wenn man sich die Prophetien anschaut, die in der Offenbarung zum Beispiel und auch an anderen Stellen im Alten Testament gemacht werden, dann ist es sehr klar auf einmal, warum die Juden verwundert waren über Jesus. Die haben einen Kriegsherold erwartet, die haben einen mächtigen König erwartet, der mit Kraft und macht, die Römer aus dem Land vertreibt und ein neues Königsreich in Israel aufbaut. Und das wird ja an dem Psalm auch klar. Da wird ein mächtiger König erwartet. Das ist das, worauf die Juden gewartet haben. Und ich hab mich gefragt, Judas zum Beispiel, warum war der enttäuscht von Jesus? Jesus war doch so ein wertvoller Mensch, so ein Mensch, der von Güte übergeflossen ist. Wie kann Judas da enttäuscht gewesen sein? Der Punkt ist einfach, die haben was anderes erwartet, weil sie die Prophetien kannten. Die wussten, dass ihnen ein Kriegsherold versprochen ist. Und da sind wir jetzt wieder bei dem Teil von ganz am Anfang. Mit den Erfüllungen, mit den Prophetien, die noch nicht ganz erfüllt sind. Jesus ist bei seinem ersten Kommen nicht gekommen, um Gericht zu halten. Da ist er noch nicht als der Krieger gekommen. Aber er hat uns versprochen, dass er kommen wird. In einem zweiten Kommen. Und dann wird er kommen als der Krieger, als derjenige, der Gericht hält. Und ich meine, in der Offenbarung, da gibt es dann schöne Beschreibungen, wie Jesus aussieht. Ich lese mal kurz was. In seiner rechten Hand hielt er 7 Sterne und aus seinem Mund kam ein scharfes, beidseitiges Schwert. Sein Gesicht leuchtet wie die Sonne in ihrem vollen Glanz. Bei seinem Anblick fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. Bei Jesu Anblick fällt jemand wie tot vor ihm nieder. Da muss irgendwas so Mächtiges und so Schreckliches aber auch drin sein, dass jemand wie ohnmächtig vor ihm niederfällt. Und das ist auch ein Teil von Jesu Charakter. Das ist auch ein Teil. Und dieser Kampf gegen Sünde, das ist was ganz, ganz klar zu Jesus gehört. Dass er kommen wird, um Gericht zu halten, weil er Sünde ablehnt, weil er Sünde verurteilt und weil Sünde was ist, was nicht zu Jesu Charakter passt. Und was mir geholfen hat, um das zu verstehen, um diesen ganzen Aspekt zu verstehen, warum kämpft Jesus überhaupt gegen Sünde? Warum muss Jesus überhaupt kämpfen? Warum kann Jesus nicht so sein, wie beim ersten Mal, wo er gekommen ist? Der Gott der Liebe, der Gott der gütig ist, der allen vergibt. Warum kann Gott uns nicht einfach so vergeben? Was mir da geholfen hat, das zu verstehen, ist ein Vergleich von C.S. Lewis, den er mal in einem Buch geschrieben hat. Und zwar hat er das so verglichen. Während der Zeit vom Zweiten Weltkrieg, wenn ein Kind im Lager der Deutschen geboren wird, dann hat das Kind noch überhaupt nichts gemacht, hat keinen negativen Kredit auf seinem Konto, gar nichts. Das Kind ist einfach erstmal nur geboren, aber es ist im Lager der Deutschen. Und dadurch, durch seine Geburt, ist es automatisch Feind der Engländer. Nicht, weil das irgendeine Aktion gegen Engländer gemacht hat, nicht, weil das Kind sich diese Feindschaft irgendwie verdient hat im ersten Moment, sondern einfach, weil es im Lager der Deutschen geboren ist. Und so ist es auch mit uns. Wir sind unter der Sünde und unter dem Fluch der Sünde von Adam und Eva an, weil wir ins Lager der Feinde Gottes geboren sind. Wir sind Feinde Gottes durch unsere Sünde, weil das was ist, was nicht zu Gottes Wesen passt. Gottes Wesen und Gottes Art ist gerecht und heilig, abgesondert von dem Schlechten, abgesondert von Sünde. Und ich find den Vergleich schön, sich das mit einer Herdplatte vorzustellen. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt. Auf einer heißen Herdplatte, wenn man da Wasser drauf träufelt, dann tanzen die Wassertropfen so und verdunsten sofort und sind gleich weg, weil sie auf der heißen Herdplatte nicht bestehen können. Und so ist es mit Gottes Wesen. Es ist gerecht und heilig und Sünde passt nicht dazu. Und wenn wir sind wie die Wassertropfen, die von Sünde behaftet sind, wenn wir da drauf tropfen, dann können wir in der Gegenwart von Gottes Hitze nicht bestehen. Das liegt nicht daran, dass Gott uns hassen würde oder uns ablehnt, sondern einfach, weil unsere Sünde nicht zum Charakter und nicht zum Wesen von Gott passt. Und das Wasser sozusagen und wir und unsere Sündhaftigkeit muss in Gottes Gegenwart vergehen. Das ist der nächste Punkt, dass Jesus wiederkommt und Gericht halten wird, weil er gegen Sünde kämpft, weil er gegen das kämpft, was schlecht ist und weil sein Wesen Sünde ablehnt. Aber um jetzt das Bild noch ein bisschen abzurunden, wollte ich die Frage stellen, warum kämpft Gott? Oder um was genau kämpft Gott? Wir haben gesehen, dass Gott Sünde ablehnt, dass Gott gegen Sünde kämpft, aber mit welchem Ziel kämpft Gott? Mit welchem Ziel kämpft Jesus? Im 1. Timotheusbrief im Kapitel 2 steht, denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie die Wahrheit erkennen. Gott möchte, dass alle Menschen ihn kennenlernen und dass alle Menschen wieder mit ihm vereinigt sind. Die Sünde trennt uns von Gott und Gott will das alles wegnehmen und will, dass wir wieder bei ihm sind. Dafür kämpft Jesus, dass sein Königreich gebaut wird und dass wir wieder zu Gott kommen können. Und das ist mit Gottes Königreich, ist es so. Das ist ein Königreich des Friedens, ein Königreich, wo das Gute herrscht, aber das muss mit Macht aufgebaut werden, weil es jemanden gibt, der dagegen kämpft. Der Teufel versucht alles dran zu setzen, uns zu hindern und Jesus dran zu hindern, sein Reich aufzubauen. Und obwohl wir wissen und es in der Bibel steht, dass Jesus den Teufel besiegt hat und der Teufel schon keine Macht mehr hat und gebunden ist, wissen wir trotzdem, dass es wie mit den noch nicht ganz erfüllten Prophetien ist. Trotzdem kann der Teufel uns noch schaden. Und trotzdem kann der Teufel uns noch davon abhalten, mit ganzem Herzen bei Jesus zu sein. Und trotzdem schadet uns Sünde noch. Und deswegen kämpft Jesus für uns, damit Menschen ihn kennenlernen, damit wir bei ihm sind, damit wir an seinem Herzen sind. Und ich finde interessant, was im 2. Petrusbrief dazu steht. Da steht, es ist also keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusage hinauszögert, wie einige denken. Er spricht einen Kontext, wo Menschen sind, die eine Naherwartung hatten, die dachten, Jesus könnte morgen wiederkommen und dann ist alles vorbei. Aber er sagt hier, es ist nicht so, dass Jesus seine Wiederkunft herauszögert, sondern was sie für ein Hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld mit euch. Denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Gott will, dass alle umkehren. Gott will, dass alle ihn kennenlernen. Jesus will uns mit ihm wieder vereinen und wieder versöhnen. Das ist der Grund, warum Jesus kämpft. Und das ist der Grund, warum Jesus für uns kämpft und sich für uns einsetzt und alles für uns gegeben hat. Und ich will zu dem ganzen Thema will ich noch eine Sache sagen. Und zwar ist es so, ich war mal in einem evangelistischen Gespräch und da hat ein Moslem mich gefragt, ob Jesus auch gestorben wäre, wenn er gewusst hätte, wie die Menschen mit seinem Tod umgehen und das eigentlich mit Füßen treten. Ich meine, die allermeisten Menschen interessieren sich nicht mal dafür, dass Jesus für uns gestorben ist. Und ihn hat das interessiert. Und ich fand es eine spannende Frage. Aber meine Antwort war, ja natürlich, Jesus ist genau für die gestorben, die seinen Tod ablehnen. In seinem Tod zeigt sich ja die Gnade von Gott, dass er uns zu sich zieht. Und die das ablehnen, genau dafür ist Jesus gestorben. Dass, obwohl wir Menschen Jesus und Gott mit Füßen treten, immer wieder durch das, was wir tun, durch das, wo wir uns erheben und versuchen, über Gott zu stellen und unsere eigenen Entscheidungen zu treffen und selber Herr zu sein in unserem Leben. Dafür ist Jesus gestorben, genau für solche Situationen. Und jetzt möchte ich noch zur Gegenseite kommen. Die Braut. Die Braut ist die Gemeinde, das wisst ihr alle. Wir sind die Braut, wir als Gemeinschaft sind die Gläubigen, wir sind die Gemeinde. Aber warum braucht Jesus eigentlich eine Braut? Ich finde das sehr spannend. Ein weiser Mensch hat dazu mal gesagt, der hieß Dieter Schneider, die Herrlichkeit und der Glanz eines Herrschers sind nirgends auffälliger als bei seiner Krönung und bei seiner Hochzeit. Das heißt, die Hochzeit von einem König ist einer von den Momenten, wo sich seine Majestät und seine Pracht und seine Herrlichkeit am meisten zeigt und wo das am meisten zum Ausdruck kommt. Und so ist es auch mit Jesus. Jesus ist nicht auf die Braut angewiesen, Jesus braucht uns nicht, aber Jesus zeigt sein Wesen und seine Herrlichkeit in uns als der Braut. Und um Gottes Wesen kennenzulernen und Gott zu erkennen und Jesus zu erkennen, ist es nötig, dass er sich zeigt. Ich meine, wir haben das vorhin in dem Lied gesungen, Jesus ist voller Gnade und voller Liebe. In dem Video haben wir das auch, haben wir das gesehen, in den Liedern haben wir das besungen. Aber das können wir nur wissen, wenn Jesus uns das zeigt. Und Jesus zeigt es in dem, was er tut und wie er mit uns umgeht. Er geht mit uns um in Gnade, in Liebe. Er beruft uns. Er wählt uns aus der Welt. Und darin zeigt sich sein Wesen. Die Schönheit von Gott zeigt sich in dem, was er tut. Hier geht es um eine Prinzessin aus anderen Völkern. Israel war damals das berufene Volk. Israel war das Volk im Bund mit Gott. Und die anderen Völker waren alle außerhalb von diesem Bund. Aber der König hat eine Prinzessin aus einem anderen Volk geheiratet, die nicht unter den Zusagen und den Verheißungen Gottes stand. Und so ist es mit uns auch. Wir sind Feinde Gottes gewesen. Und Jesus hat uns als Gemeinde erwählt und zusammengestellt, damit wir Jesus dienen und damit wir mit Jesus unterwegs sind, obwohl wir eigentlich Feinde Gottes waren. Das ist seine freie Entscheidung, das ist sein Wille und das ist das, was er uns schenkt. Das, was er mit uns tut, uns in seine Familie zu berufen. Und ich finde es so schön, das zu sehen, wie Gott es tut. Ich meine, dieses Wesen von Gott, was sich da ausdrückt, das für mich, was Gott mit uns Menschen macht, das bedeutet entweder, dass Gott sehr verzweifelt ist oder dass Gott wirklich der Gott der Liebe ist. Ich weiß nicht, wie ihr Jesus kennengelernt habt, ich weiß nicht, wie lange ihr schon mit Jesus unterwegs seid, aber ich habe das in meinem Leben erlebt, das war eine Geschichte wie vom verlorenen Sohn. Eigentlich kannte ich als Kind schon Jesus und hatte dann eine sehr lange Zeit, wo ich weit weg war von Gott. Sex außerhalb der Ehe, Drogen, Alkohol, all diese Sachen, das waren Sachen, die mich von Gott weggezogen haben. Ich war Feind von Gott und Gott hat mich trotzdem berufen und Gott, obwohl ich ein schwacher Mensch bin und obwohl ich klein bin, möchte Gott in mir arbeiten und durch mich wirken. Und das heißt, entweder ist Gott sehr verzweifelt, dass er auf Leute wie mich zurückgreifen muss und dass er mich benutzen möchte. Oder Gott ist wirklich der, als der er sich in der Bibel beschreibt, der Gott der Liebe. Und so zeigt sich Gott in dem, dass er uns als seine Braut beruft, als der Gott der Liebe, als der uns beruft, obwohl wir fehlerhaft und klein sind. Und ein weiterer Punkt ist noch, dass dass ich weiß nicht, ob ihr das, ja, natürlich kennt ihr das, hier in Deutschland ist es üblich, dass eine Braut den Namen des Bräutigams annimmt, wenn sie heiratet. Und in der Kultur damals ist es noch viel extremer gewesen. Da ist die Braut quasi aus ihrer eigenen Familie und aus ihrem Umfeld raus in die Familie von dem Mann hineingekommen. Sie hat quasi ihr eigenes Umfeld hinter sich gelassen und ist in eine neue Familie gekommen. Und das ist das, was hier in dem Text beschrieben wird. Ich meine, in dem Vers 11 zum Beispiel, da steht, höre Tochter, sieh her und schenke mir ein offenes Ohr. Denk nicht zurück an dein Volk und an dein Elternhaus. Das ist genau das, was da beschrieben wird. Wir sind als Braut erwählt, zu Jesu Familie zu gehören, seine Braut zu sein. Und das, was uns davor ausgemacht hat, die Kultur, die uns davor geprägt hat und das Mindset, mit dem wir davor unterwegs waren, abzulegen und nicht mehr daran zurückzudenken, nicht mehr da reinzufallen. Es ist ein Prozess, natürlich sein altes Ich zurückzulassen und nicht mehr in Sünde zu fallen. Aber das ist das, wozu wir berufen sind, immer mehr zu Gottes Familie zu gehören und immer mehr in dem zu leben, was Gott ausmacht und wie Gott ist und was Gott prägt. Und was da dazu gehört, das wisst ihr. Ich meine, in Johannes 17 zum Beispiel, da steht genau dieses, wir sind nicht mehr in der Welt, wir sind nicht mehr von der Welt, wir sind nicht von der Welt, aber wir sind in der Welt. So. Wir sind nicht mehr von dem Gedankengut, was die Welt prägt, geprägt. Wir gehören da nicht mehr dazu. Wir sind anders. Und was da dazugehört, das ist nur Aussage A von dem, was Jesus da meint. Was da dazugehört, was Aussage B ist, wir sind aber trotzdem noch in der Welt, weil es einen Grund gibt, dass wir hier sind. Jesus möchte, dass wir weiterhin hier sind. Und dieses Herauszögern von seiner Wiederkunft, das hat einen Grund. Weil Jesus möchte, dass Menschen ihn kennenlernen. Und genau dafür sind wir auch noch hier. Weil Jesus möchte, dass Menschen durch uns ihn kennenlernen. Weil Jesus uns benutzen möchte. Das ist unser Auftrag, den wir als Braut haben. Die Braut, die Gottes Herrlichkeit zeigt Gottes Herrlichkeit auch darin, dass sie seinen Charakter widerspiegelt. Sein Charakter ist, er sucht den Verlorenen. Er ist voller Liebe. Und wir als Gemeinde, als seine Braut, sollen das widerspiegeln. Und was da dazugehört ist der Unterschied zwischen Identität und Berufung. Wir alle haben durch diese Berufung, die wir von Gott haben, die Identität, dass wir auserwählte Kinder Gottes sind. Wir sind Kinder Gottes, wir sind geliebt aus Gottes Gnade. Nicht, weil wir irgendwas gemacht haben, sondern aus ihm. Aber was da direkt dazu gehört, ist noch ein zweiter Teil. Und zwar ist das der Teil, wir sind auch berufen. Wir sind dazu berufen, rauszugehen. Und natürlich, jeder hat eine persönliche, individuelle Berufung. Einer von euch ist vielleicht berufen, einfach nur Mutter zu sein. Jemand anders ist dazu berufen, einen bestimmten Beruf zu machen. Jemand anders ist dazu berufen, im Gottesdienst Musik zu machen und damit die Gemeinde in Lobpreis vor Gott zu führen. Aber es gibt eine Berufung, die haben wir alle gemeinsam. Und zwar, ich finde das total schön, wenn man mal die einzelnen Stellen durchliest, wie Jesus seine Jünger berufen hat. Dann sind es immer solche Aussagen, folge mir nach, lass alles hinter dir. Zum reichen Jüngling sagt Jesus, verkauf alles, gib es den Armen, nimm dein Kreuz, folge mir nach. Zu den Jüngern sagt er, ich will euch zu Menschenfischern machen, folgt mir nach. Das ist immer dieses kompromisslose, dieses 100% Hingabe fordernde Angebot und aber auch die Einladung und die Forderung, Jesus nachzufolgen. Und da ist der spannende Punkt, was bedeutet es, Jesus nachzufolgen? Was hat Jesus gemacht? Ihm nachfolgen heißt, mit ihm unterwegs sein und das machen, was er macht. Aber was hat Jesus denn konkret gemacht? War er derjenige, der einmal die Woche am Sabbat in die Synagoge gelaufen ist und dann da eine Predigt gehalten hat oder im Gottesdienst dabei war und dann ist er wieder nach Hause gegangen und das war's? Jesus war in der Synagoge, Jesus hat oft gepredigt, das steht auch in der Bibel. Aber was hat sein Leben ausgemacht? Was sein Leben ausgemacht hat, ist was ganz anderes. Er war den ganzen Tag unterwegs, er war an den Menschen dran, er hat den Menschen erzählt, Gottes Königreich fängt an. Es gibt eine Hoffnung für euch, Gott will euch erlösen, Gott will, dass ihr ihn kennenlernt und obwohl ihr fern von Gott seid, will Gott euch zu sich ziehen. Das ist das, was Jesus gemacht hat. Und das ist das, was wir machen sollten. Dafür sind wir noch hier, sonst könnte Jesus uns ja jetzt schon zu sich holen. Aber Jesus will, dass durch uns Leute ihn kennenlernen und dass durch uns Menschen zu Gott geführt werden und auf Gott hingewiesen werden. Das ist eine große Verantwortung, die wir haben. Aber das ist die Verantwortung, die daraus resultiert, dass wir Braut Gottes sind. Und was ich sehr schön finde, ist da ein Aspekt, in der Ehe geht es immer um zwei Richtungen. Es geht nicht darum, dass der eine sich nur für den einen interessiert und der andere interessiert sich auch nur für das, was dem anderen wichtig ist. So, das funktioniert nicht. Sondern man interessiert sich für den anderen, man hat Interesse an dem, was den anderen beschäftigt. Und so ist es mit Jesus auch. Wir sollen drin wachsen, die Interessen von Jesus kennenzulernen und schätzen zu lernen und lieben zu lernen. Das Interesse, dass Menschen ihn kennenlernen. Das Interesse, dass Gott Ehre bekommt. Das ist was, wo wir drin wachsen müssen. Aber gleichzeitig heißt es, wenn Jesus uns als seine Braut auswählt, dass Jesus auch Interesse an uns hat. Jesus hat auch Interesse daran, uns kennenzulernen und mit uns unterwegs zu sein und das zu machen, worauf wir Lust haben. Es ist nicht so, dass wenn wir mal abends einfach nur ein Buch lesen, weil wir da Lust drauf haben, dass es schlecht ist und wir eigentlich Zeit mit Jesus verbringen müssten, weil Jesus auch die Sachen interessieren, die uns interessieren. Und man kann die Sachen, die wir einfach gerne machen, können wir auch mit Jesus zusammen machen. Wie in der Ehe. Ich mache es zum Beispiel im Moment sehr gerne abends, wenn ich noch Zeit habe, dann gehe ich spazieren. Bei uns in der Nähe gibt es einen See, da gibt es eine Feuerstelle und dann mache ich das manchmal, dann mache ich mit Jesus abends alleine Lagerfeuer. Weil ich weiß, das ist eine Sache, die ich total gerne mache. Ich finde, Feuer ist was Cooles. Ich finde, es ist schön, abends draußen zu sein und die Natur zu genießen. Und ich weiß, das ist was ich mit Jesus auch machen kann. Und Jesus interessiert sich auch für das, was mich interessiert. Und das geht in beide Richtungen. Aber dieses Interesse für Gott heißt, dass wir eben nicht nur in die Gemeinde gehen und da in der Gemeinde gemeinsam Gott loben. Das ist ein wichtiger Punkt. Aber das heißt auch, dass wir rausgehen. Und damit würde ich heute gerne schließen. Ich würde euch gerne herausfordern. In der nächsten Woche, bis zum nächsten Sonntag. Ich werde nicht da sein, aber du kannst gerne nachfragen, ob sich da jeder dran gehalten hat. Ich würde euch herausfordern, mindestens einen Menschen in eurem Umfeld, den ihr kennt, euch rauszusuchen, für den konkret zu beten und dem, wenn sich irgendwie die Gelegenheit ergibt, aber das könnt ihr erzeugen, von Jesus zu erzählen, das Evangelium zu erklären, Zeugnis zu geben. Das ist nicht schwer. Wer Fragen dazu hat, wie man das machen kann, wie das konkret geht, kann gerne auf mich zukommen oder auch auf hier alle möglichen anderen Leute, die da schon viel Erfahrung haben. Die beiden Jungs, die mich begleitet haben zum Beispiel, die können da auch gerne Rede und Antwort stehen. Aber ich würde euch ermutigen, das zu machen, weil das unsere Berufung ist. Ich finde es da sehr schön zu sehen, wie im ersten Kapitel vom Johannesevangelium, wie Philippus umgeht mit dem, was passiert ist in seinem Leben. Der lernt Jesus kennen und Jesus fordert ihn auf, Jünger zu werden. Er wird Jünger und das Erste, was er macht, ist, er läuft zu seinem Freund Nathanael und erzählt ihm, ich habe Jesus kennengelernt und Jesus ist der Messias. Nathanael ist nicht überzeugt. Und Philippus sagt, komm mit und schau es dir selber an. Und das ist das, was wir machen können. Wir können den Leuten das Evangelium sagen und wir können den Leuten sagen, was wir mit Jesus erlebt haben. Das können sie uns nicht wegdiskutieren, was wir erlebt haben, aber wir können nicht erzeugen, dass sie Jesus begegnen oder dass sie Jesus kennenlernen, sondern wir können einfach nur sagen, das ist das, was ich erlebt habe und jetzt komm und schau es dir selber an. So wie Philippus das zu Nathanael gesagt hat. Das ist unsere Verantwortung. Wir können den Leuten einfach sagen, wenn du mir nicht glaubst, probier es selber aus. Beten ist sehr einfach. Und wenn die Leute da Anleitung brauchen, ich nehme an, ihr seid alle schon lange Christen, ihr seid alle gut drin zu beten, ihr wisst, wie man betet und ihr könnt es weitergeben und weitersagen. Und dazu würde ich euch ermutigen, wenigstens eine Person innerhalb der nächsten Woche.